Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Sie ist Bestandteil des Koalitionsvertrages und tatsächlich 2025 soll die Kindergrundsicherung kommen, die dann das Kindergeld ersetzen und Leistungen bündeln soll. Das Ganze soll unbürokratisch und bürgernah geschehen. Lisa Paus, die Familienministerin, hat die Losung ausgegeben, dass nicht mehr die Bürgerinnen und Bürger für diese Leistung als Hohlschuld beim Staat nachsuchen müssen, sondern der Staat eine Bringschuld gegenüber Bürgerinnen und Bürgern hat. Das hinzubekommen scheint aber nicht einfach zu sein, denn bei Leistungen wie dem Bürgergeld, dem Hartz-IV-Nachfolger oder der Grundsicherung im Alter ist es so, dass viele Menschen auf Leistungen verzichten, obwohl sie Ansprüche hätten. Warum das so ist und wie viele Menschen das sind, das habe ich vor der Sendung Kerstin Bruckmeier vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gefragt.
Also unsere letzten Untersuchungen am IAB zeigen, dass im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende, also dem jetzigen Bürgergeld, etwa 35-40% aller anspruchsberechtigten Haushalte keine Leistung beziehen. Wenn man jetzt zum Beispiel 2,7 Millionen Haushalte in der Grundsicherung zugrunde legt, entspricht das etwa 1,5 Millionen Haushalten. Diese Zahl der Anspruchsberechtigten ohne Leistungsbezug kann aber nur anhand von Schätzungen ermittelt werden. Und somit variieren die Ergebnisse auch über verschiedene Studien. Und da liegen 35% eher am unteren Rand der vorliegenden Ergebnisse. Eine andere aktuelle Studie aus dem DIW beispielsweise für die Grundsicherung im Alter ermittelt einen Anteil von rund 60% aller Anspruchsberechtigten, die keine Leistungen beziehen.
Das ist eine enorm hohe Zahl. Die konservative Schätzung genauso wie die Schätzung am oberen Rand, oder?
Ja, da muss man vielleicht berücksichtigen, also wie zum einen, dass es eben nur eine Schätzung ist, zum anderen auch, dass diese Zahl jetzt natürlich noch nichts aussagt über die Intensität der Betroffenheit. Also sprich, da sind auch Haushalte drin mit sehr geringen Ansprüchen. Das können Ansprüche unter 100 Euro sein im Monat. Da sind aber auch Haushalte drin mit relativ hohen Ansprüchen. Und es zeigt sich schon, dass Haushalte, die den Schätzungen nach ihren Anspruch nicht realisieren, im Durchschnitt deutlich geringere Ansprüche auch haben.
Ist es dann, wenn Menschen auf Leistungen verzichten, salopp gesagt, einfach die Mühe nicht wert, wenn es sich um verhältnismäßig geringe Leistungen handelt?
Also zum einen, wenn man hier sich die Strukturen anschaut, dann sieht man eben, Personen sind sich unter Umständen gar nicht bewusst, dass sie überhaupt Leistungen beantragen können. Also es ist gar keine bewusste Entscheidung dahinter steckt. Aber natürlich kann auch die Einschätzung dahinter liegen, dass sich der Aufwand nicht lohnt. Vor allem dann, wenn man eben davon ausgeht, dass sich die Einkommenslage auch bald wieder verbessert, weil man beispielsweise einen neuen Job in Aussicht hat. Und somit spielen eben auch immer die persönlichen Umstände, die Wahrnehmung der eigenen Situation eine Rolle.
Warum gelingt es nicht, die Zahl derjenigen, die Leistung beziehen könnten, es aber nicht tun, genauer zu kennen?
Ja, da die Personen ja, wie gesagt, keine Leistung beziehen, sind sie für sich als Gruppe eben auch nicht in der amtlichen Statistik erfasst. Man greift daher auf Umfragedaten zurück und versucht anhand der dort gemachten Angaben zu Einkommen und Vermögen beispielsweise diese Prüfung des Leistungsanspruchs zu simulieren. Und da gibt es eben Unsicherheiten, Probleme auf verschiedenen Ebenen. Zum einen die Datengrundlage selbst. Die Umfragedaten beziehen sich ja meist auf die Wohnbevölkerung. Das heißt, bestimmte Personen in ganz prekären Lebenslagen, etwa Obdachlose, werden da gar nicht erreicht. Dann gibt es Messungenauigkeiten bei den Befragungen, bei den Angaben, die gemacht werden. Also Befragte wissen zum Beispiel nicht mehr genau, wann sie welche Leistung bezogen haben oder wie hoch ihr Erwerbseinkommen zu einem bestimmten Zeitpunkt war oder sie verwechseln auch Leistungen. Es gibt Unsicherheiten auf ganz vielen verschiedenen Ebenen.
Sie hatten ja eben angesprochen, dass es im Prinzip im Wesentlichen um zwei Personengruppen geht. Einmal um ältere Menschen, die im Leistungsbezug der Grundsicherung im Alter sein könnten oder eben Empfängerinnen und Empfänger fürs Bürgergeld. Weiß man, wo die Nichtinanspruchnahme von Leistungen besonders ausgeprägt ist, bei den eher von Arbeitslosigkeit Betroffenen oder bei den Alten?
Also tendenziell jetzt die Studien, die vorliegen, ermitteln höhere Anteile für das SGB XII, also die Grundsicherung im Alter. Wobei hier vielleicht auch die Messungenauigkeiten höher sind, weil die Gruppe an sich auch kleiner ist in den Daten. In der Grundsicherung selbst ist es so, wenn man sich da die Strukturen anschaut, ist es tendenziell so, dass Jüngere häufiger auf den Leistungsbezug verzichten im Vergleich zu Älteren.
Sie haben ja eben schon gesagt, es sind häufig kleine Ansprüche, auf die verzichtet wird. Was weiß man überhaupt über die Motive derjenigen, die keine sozialen Leistungen in Anspruch nehmen?
Also in allgemeinen Befragungen kann man jetzt nur bestimmte Korrelationen aufdecken. Es gibt aber auch spezielle Befragungen, die dann tatsächlich nach Einstellung zu Sozialleistungen fragen. Und da gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Gründen. Das können sein Einstellungen zu Ämtern, die einer Kontaktaufnahme entgegenstehen, eine negative Sicht auf das Leistungssystem, die verhindert, dass man, also die dazu führt, dass man sich eher distanzieren will und Leistungen bewusst nicht in Anspruch nimmt. Auch eher vielleicht so etwas wie auf der Leistungsseite, dass man Angst hat, Wohneigentum aufgeben zu müssen oder umziehen zu müssen. Und letztlich antwortet auch ein großer Anteil, dass es sich nicht lohnt und man eher sich nach Alternativen umschaut, zum Beispiel Unterstützung bei Freunden oder in der Familie holt.
Wie kommt es überhaupt, dass Menschen komplett durchs Raster fallen?
Das kann aufgrund der persönlichen Situation, aufgrund des Leistungsverfahrens, dass Dinge einfach zu komplex laufen, die Anfrageverfahren zu schwierig sind. Und letztlich auch auf der Gesellschaftsebene, dass der Leistungsbezug an sich als stigmatisierend empfunden wird.
Wo sehen Sie selber die Grenze dafür, dass es einfach akzeptiert wird, dass Menschen ihre Ansprüche bewusst nicht wahrnehmen?
Also ich denke, eine Grenze, die jetzt so natürlich aus sozialpolitischer Sicht ganz natürlich wäre, ist das Existenzminimum. Aus sozialpolitischer Sicht würde man natürlich sagen, dass das Existenzminimum garantiert werden sollte und Personen nicht dauerhaft insbesondere unter dem Existenzminimum leben. Und qualitativ könnte man bei der Dringlichkeit des Problems natürlich noch unterscheiden, ob Personen bewusst und auch nur vorübergehend auf ergänzende Leistung verzichten, sie also noch andere Einkommensquellen haben und demnächst eine Verbesserung ihrer Einkommenssituation erwarten, oder ob Personen eben kaum über eigenes Einkommen verfügen, dann hat das natürlich eine ganz andere Qualität, wenn sie längerfristig sich in einer sehr prekären Situation befinden, was dann eben bis hin zum Verlust der Wohnung oder fehlenden Krankenversicherung beispielsweise gehen könnte.
Müssten sich Ämter, Behörden, alle zuständigen Stellen, Sozialversicherungsträger mehr bemühen, diese Menschen anzusprechen oder auch eine bessere Form der Ansprache finden?
Also es gibt verschiedene Ansatzpunkte und ich sage mal Ämter, das Programm an sich, das Leistungsprogramm ist sicherlich einer davon. Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass so etwas wie Informationen über die Anspruchshöhe, aber auch Dinge wie eine einfache Sprache bei Anträgen und Anschreiben in Anspruchnahme erhöhen können. Und das geht dann über in Aspekte des Antragsverfahrens, das weniger komplex ausgestaltet werden kann. Und auch die Bereitstellung von Informationen über Anspruchsvoraussetzungen.
Also man könnte schon was tun.
Genau.
Bekommt das Thema Erreichbarkeit und Zugang zu Leistungen eine besondere Relevanz, wenn das Projekt Kindergrundsicherung Formen annimmt?
Hier handelt es sich ja dann quasi um das Existenzminimum von Kindern. Und wie man diese Leistung ausgestaltet, damit sie möglichst einfach beantragt werden kann und auch tatsächlich bei den Eltern ankommt, ist da ein großes Thema dieser Reform.
Kerstin Bruckmeier war das. Sie forschte über Menschen in der Grundsicherung beim IRB, beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.